Marketing mit Verantwortung für Umsatz und Umwelt, gesellschaftlich und ökologisch. Mehr dazu in dieser Episode. Ein Best-of der Marketing-Episoden der letzten 12 Monate in diesem Podcast. Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf morgen.
Ja, hi, herzlich willkommen zum Bam, Bock auf morgen Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Frank Schlieder, wie gehabt euer Host hier von Bam, Bock auf morgen. Unser Podcast behandelt Themen wie Nachhaltigkeit im Marketing, wie unternehmerische Transformation und allgemein, wie wir es schaffen, wieder mehr Bock auf morgen in Wirtschaft und Gesellschaft zu bekommen. Das Ganze alles immer mit einem ordentlichen Zug in Richtung Wissenschaft. Wir sind jetzt in der 76. Episode. Für mich ist das die Episode 75b, nämlich das ist eine von zwei kleinen, ja, Jubiläumsepisoden rund um die 75. Letzte Woche hatten wir schon einen ersten Teil eines Best-of von Episoden der letzten 12 Monate, rund um Maya Göpel zum Beispiel. Und diese Woche haben wir einen zweiten Teil Best-of und da geht es um Marketing. Es geht um Markentransformation, um Unternehmenstransformation, es geht um Greenwashing, es geht um planetare Grenzen und es geht darum, wie wir es schaffen, mit unseren nachhaltigen Angeboten breite Mehrheiten auch zu erreichen. Los geht's!
Lass mal alle anpacken und nicht nur umschnacken. Marketing for Future gibt viel her. In dieser Episode hört ihr mehr. Viel Spaß bei Bam, Bock auf morgen.
Ja, die erste Marketingstimme dieses Podcasts ist Andrea Spielmann, CMO von Lorenz Snackworld. Das ist jemand, wie ich sie kennengelernt habe, die eher anpackt als rumschnackt. Und so machen sie das dort bei Lorenz Snackworld, weil sie stellen um auf regenerative Landwirtschaft. Und das hat einen tiefgreifenden Transformationsprozess zur Folge, über den sie bis jetzt noch gar nicht so viel berichtet haben. Sie hat uns die Lorenz-Tür in den Maschinenraum von Lorenz geöffnet und ja, und hört selbst, was Transformation im Kontext von Lorenz Snackworld tatsächlich bedeutet.
Zum einen, weil wir Teil des, also weil wir produzierendes Gewerbe sind, sind wir abhängig von dem, was uns die Natur schenkt und gibt. Und wir haben über die vergangenen Jahre natürlich auch selber feststellen müssen, wie schwierig es geworden ist, beispielsweise Rohstoff Kartoffel, die Ernten richtig einzufahren über unsere Vertragslandwirtin. Heiße Sommer bedeutet, die Kartoffel hat Stress, die Kartoffel bekommt nicht genug Wasser, die Kartoffel bildet nicht genügend, genügend Knollengröße aus, etc. Unsere Vertragslandwirtin hatten auch in den vergangenen Jahren oft Probleme, ihre Erträge einzufahren. Und damit haben wir ein Thema mit der Versorgungssicherheit. Und sehen natürlich aber auch, wenn man weiß, dass ein Viertel aller CO2-Emissionen aus der Lebensmittelproduktion kommt und da ein Großteil aus der Landwirtschaft, dann sehen wir natürlich, dass da ein Riesenhebel ist, auch das ins Positive umzukehren, wenn man dort kleine Schritte startet. Also mein Team, würde ich sagen, also mein Marketing-Team besteht aus Brandmanagement und Brand Communication. Darunter fällt auch Innovation. Die beschäftigen sich mit Sicherheit zu weit über 80% nur mit der Transformation unseres Unternehmens. Das beschäftigt uns seit 4 Jahren und geht ja wirklich in jeden Bereich rein. Also es ist jetzt kein, bei uns liegt die Verantwortung für Nachhaltigkeit nicht in einer einzigen Abteilung, sondern wirklich im gesamten Unternehmen. Wir wollen da nicht in Silos arbeiten, sondern es durch das gesamte Unternehmen diffundieren lassen. Und aber im Marketing koordinieren wir, was wir nennen, Brand Transformation Programme. Das heißt, für jede unserer Marken haben wir ein Transformationsprogramm aufgesetzt von Rezepturüberarbeitungen, Verpackungsüberarbeitungen, Auslobungen, bis hin zu solchen Projekten wie regenerative Landwirtschaft. Das machen wir natürlich nicht alleine. Das ist immer ein crossfunktionales, gemeinsames Bearbeiten dieser Themen, aber das sind weit über 80%. Ob Salzreduktion oder Recyclingfähigkeitsverbesserung oder Plastikvermeidung. Ja. Also das sind schon viele sehr komplexe Themen.
Auf jeden Fall sind das sehr viele komplexe Themen in komplexen Systemen. Ich hatte Andrea zum Abschluss noch die Frage gestellt, wie sich ihr Job eigentlich in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren oder so verändert hat. Also hätte sie damals schon gedacht, mit welchen Themen sie sich heute beschäftigt? Die regenerative Landwirtschaft, Kartoffel, Innovationsprozesse, Daseinsfürsorge. Und sie hat darauf so geantwortet. Hört selbst.
Wenn ich jetzt, sag ich mal, wirklich viele Jahre zurückdenke, klares Nein. Es war zwar schon immer, weil wir ein familiengeführtes Unternehmen sind, haben wir uns schon immer der Verantwortung gestellt. Nichtsdestotrotz ist das Thema der Nachhaltigkeit bei uns vor 4 Jahren wirklich erst so richtig in die Unternehmensstrategie integriert worden. Und damals, also jetzt vor vielen Jahren, bin ich immer noch davon ausgegangen, dass es in diesem Konstrukt wahrscheinlich bleibt. Man hat halt ein CSR-Team im Unternehmen, wie wir das 2010 installiert hatten. Und die machen Vorschläge und die gehen CSR-Projekte an und man unterstützt diese Abteilung, sage ich mal, dabei. Ich finde es fantastisch, was wir uns da vor 4 Jahren vorgenommen haben, auch wenn es uns jeden Tag wirklich auch sehr viel Energie und Nerven kostet im gesamten Unternehmen, in allen Abteilungen, weil es unheimlich anstrengend ist. Aber man wird dafür natürlich auch belohnt, wenn dann etwas fertig geworden ist.
Ja, das war ein Blick in die transformative Küche von Andrea Spielmann bzw. Lorenz Snackworld. Erst nachhaltige Substanz im Unternehmen schaffen und dann darüber kommunizieren, das ist ein erster guter Weg, um späteren Greenwashing-Vorwürfen, Markenschaden und dergleichen entgegenzuwirken. Beim Thema Greenwashing hatten wir auch eine tolle Episode mit Rudi Vetter. Das ist der ehemalige CMO von DB Schenker. Und wir sind hier in der Logistikbranche. Und DB Schenker ist nun, wie auch die ganze Logistikbranche, nicht wirklich dafür bekannt, vor der Nachhaltigkeitswelle zu sein. Kleinere Maßnahmen sind dennoch gemacht worden und darüber sollte auch relativ schnell kommuniziert werden. Wie man sich als CMO mitunter auch gegen den Druck des Boards dagegen wehrt und welche Lessons learned er aus seiner Zeit von DB Schenker hat, das hatte er in seinem Podcast-Gespräch mit uns erörtert. 3 Punkte dazu jetzt in unserem nächsten Ausschnitt mit Rudi Vetter.
Also die Unternehmen müssen erstmal, glaube ich, intern in Vorleistung treten. Ja, müssen sehen, sind wir in der Lage, all das, was wir in irgendeiner Form in eine Story oder ein Claim umsetzen können, auch zu belegen und mit Transparenz zu begleiten und zu kommunizieren. Und dann auch im weiteren Fortschritt zu zeigen, was für eine Entwicklung nimmt das Ganze. Ja, dazu gehört vor allem Messbarkeit natürlich. Auf dem Gebiet sind sicherlich noch einige ein ganzes Stück zurück, gerade wenn es um Emissionsmessungen geht und wir in dieses Feld Scope 3 kommen. Mhm. Scope 3, also Emissionen, für die du nicht selbst verantwortlich bist, treffen dann ein Unternehmen wie beispielsweise mein Unternehmen sehr stark, denn sehr viele dieser 30.000 LKWs gehören eben nicht DB Schenker. Die gehören irgendwelchen Spediteuren, die im Namen und unter der Flagge von Schenker operieren und dementsprechend im Bereich Scope 3 unterwegs sind. Also natürlich kann ich dann als Mutterhaus schnell hingehen und mich irgendwann mal auch als Net Zero ausweisen, ja, aber wohlgemerkt nicht erkennen können, dass diese kleinen Spediteure da draußen allesamt, ja, in ihrer Gesamtheit sicherlich den größten Teil meiner Emissionen auf der Straße lassen.
Hast du doch ein weiteres Learning?
Es gibt eine Menge Learnings. Was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, der allererste Check, den man macht, ist, was Strategie angeht, ist das Thema, mit dem wir hier umgehen, so tief integriert und inhaliert, ja, in Board und Entscheidungsgremien, dass es elementarer Teil von der Unternehmensstrategie ist. Und nicht nur irgendwo vorzeigbar ist, weil man es halt braucht oder weil es schick ist oder weil es im Trend ist, sondern wirklich auch Überzeugung dahinter steckt. Da ist es dann ganz eng verwoben mit den Entscheidern, mit denen man zu tun hat. Man trifft auf ein Management Board, das sicherlich nicht unbedingt eine homogene Position dazu hat. Und da zu erkennen, wo die Motivation herkommt, wie die Leute denken und warum sie so denken, ist extrem wichtig, um zu entscheiden, gehe ich diesen Weg Richtung Kampagnenentwicklung oder brauche es noch etwas an Überzeugungsarbeit und auch Risikoaufklärung, um dahin zu kommen. Der dritte Punkt ist einer, den kennen wir alle, die wir in der Branche arbeiten. Und zwar, lass dich nicht hetzen. Ja, denn das geschieht ganz, ganz schnell. Wir sind in einem extrem dynamischen Umfeld und ein Net-Zero-Claim von vor 10 Jahren ist heute keiner mehr wert. die Dynamik, die um uns herum stattfindet. Sei es in der gesellschaftlichen Breite oder in der industriellen Tiefe, in der Branchentiefe, ja, wo also Wettbewerber vorangehen, wo neue Technologien ihren Einsatz finden. Da entsteht ein enormer Druck, der bis hoch in die Boards reicht und der oft genug, und dann ist es am gravierendsten eigentlich, von der Kundenseite kommt. Mhm. In unserem Fall sind große amerikanische Kunden gekommen und gesagt, seht zu, dass ihr in Gang kommt, denn in Stichtag X werden wir in einem Audit jeden überprüfen, der mit uns arbeitet und bestimmte SEG-Kriterien erfüllen muss. Ja. Und das ist eben eine ganz große Herausforderung und dem muss man sich dann stellen. Ja.
Bam, Bock auf morgen! Ja, das war Rudi Vetter, ehemals CMO von DB Schenker, haben wir ja gehört. CMO ist unter Druck, würde ich sagen, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit auch als Differenzierungsmerkmal in die Markenführung und auch in die Kommunikation zu übertragen. Fluch und Segen gleichzeitig, sogenannter Sustainable Immigrants, nachhaltiger Immigranten, wie in diesem Fall ein Unternehmen der Logistikbranche. Wohl denen, die Nachhaltigkeit quasi mit der Gründungsurkunde schon eingeatmet haben, die Sustainable Natives, wie Follow Food zum Beispiel. Ich hatte Julius Palm zu Gast in diesem Podcast, Leiter Strategie und Marke, wenn ich mich nicht irre. Und Julius ist darüber hinaus auch im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft aktiv. Und er sieht sich als Native ganz anderen Herausforderungen gegenüber. Denn die Mission ist klar, aber
das ist ein Riesenunterfangen. So, ne? Das ist auch nicht zu unterschätzen, aber gleichzeitig auch alternativlos. Ja, irgendwie auch gebrandmarktes Wort in Deutschland, aber also entweder gerade im Lebensmittelbereich, wir kümmern uns darum und übernehmen Verantwortung, dann könnten wir noch ein bisschen kontrollieren, was da passiert, sogar relativ viel wahrscheinlich, oder, und selbst dann werden die Preise steigen, das will niemand hören, ja, die werden steigen, weil es einfach teurer ist, beziehungsweise die Warenkosten dann endlich mal sozusagen auftauchen. Oder, wie du gesagt hast, es wird unkontrolliert, werden die Preise explodieren. Das haben wir in den letzten 2 Jahren ja schon gesehen. Die Preise werden explodieren. Mit unserem Zutun oder ohne. Und deshalb müssen wir uns als Unternehmen die planetaren Grenzen angucken und das zu strategischen Management-Tools entwickeln und gucken, wie wir sozusagen innerhalb der planetaren Grenzen Unternehmen führen können. Und da geht es nicht nur um Markenführung oder vielleicht ist das auch schon mein anderes Verständnis von Markenführung, sondern es geht eigentlich um Unternehmensführung. Es geht darum, ans Geschäftsmodell ranzugehen und zu gucken, welche Produkte entwickle ich, wie entwickle ich die und sind die sozusagen safe to operate, um in diesem planetaren Grenzenbild zu bleiben.
Ja, das Bild der planetaren Grenzen, das haben wir in der Podcast-Episode mit Julius relativ ausführlich nachgezeichnet. Nur die Frage war, funktioniert das eigentlich auch als Steuerungsinstrument im Unternehmen oder auch im Marketing? Eine Art Markenführung innerhalb der planetaren Grenzen.
Aus der Leidenschaft heraus haben wir es die letzten Jahre versucht, das in die Markenführung zu integrieren und haben gemerkt, es funktioniert noch nicht, weil es niemand versteht. Mhm. Wir sind noch so in der Nische unterwegs. Auch wenn der Begriff eigentlich so erstmal selbsterklärend ist und es so klar ist und ich finde, der hat auch eine ganz große Emotionalität. Regenerieren ist ein wunderschönes Wort. Und was regenerieren ist einfach, wie toll es ist, was zu regenerieren. Das fühlt, glaube ich, jeder. Mit jedem, mit dem ich darüber spreche, denkt so, boah, regenerieren, ey. Fühlt sich besser an als nachhalten, weil nachhalten ist auch fast schon so ökonomisch und ist so, du schaffst ja auch nichts beim Nachhalten, sondern du erhältst nur. Aber das war zu weit, weil, wie du sagst, wir sind ja an dem Punkt, dass wir Gespräche führen, wo nicht mal Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich verstanden wird. Nicht mal klar ist, was eigentlich genau das Bio einen Unterschied macht. Das heißt, wir sind aktuell in einer Markenkommunikation, wo wir sehr viel Energie, und ich sehe das als unternehmerische Investition in die Zukunft, in das Thema regenerativ stecken, Projekte entwickeln, Kommunikation bauen, versuchen, Händering Produkte zu entwickeln. Ich Vorträge darüber halte, um irgendwie auch da am Ball zu bleiben, Netzwerke zu bilden, auf Veranstaltungen gehen diesbezüglich, was alles noch nicht auf unser Kernelement und auf unser Kernkommunikat sozusagen einzahlt, weil wir parallel eigentlich an den Mindeststandards noch arbeiten, die zu kommunizieren, dass wir überhaupt rechtfertigen erstmal, Leute, es macht einen Unterschied. Bio ist ein Unterschied.
Ja, Bio ist ein Unterschied oder Plastik ist kein Unterschied. Was sind überhaupt wirksame Maßnahmen? Das ist, glaube ich, eine der Kernfragen, derer man sich im Unternehmen, aber auch als Verbrauchende immer wieder stellen muss. Und da hilft auf jeden Fall ein Blick auf die planetaren Grenzen, weil sie zeichnen eine gewisse Holistik der Erdsysteme ab und auch der Schadwirkungen, die wir kraft unternehmerischer Tätigkeit eben auf diese Erdsysteme auswirken. Man muss jetzt sicherlich kein Diplom oder Doktor in Biologie, Chemie oder Physik haben, um die Wirksamkeit der eigenen unternehmerischen Maßnahmen so Pi mal Daumen zumindest abschätzen zu können. Aber ein Grundverständnis über die planetaren Grenzen, das kann da durchaus helfen. Und wenn ihr Unterstützung dabei braucht, dann ruft einfach uns an, denn wir können euch dabei helfen, wissenschaftlich fundiert wirksame Maßnahmen in eurem Unternehmen zu analysieren, daraus entsprechende Ableitungen, Strategien zu bauen und mit euch gemeinsam zu überlegen, wie sich diese Maßnahmen auch unternehmerisch vermarkten lassen, ohne dass ihr in die Greenwashing-Falle tappt. So, zurück zu Julius Palm. Ich könnte mir vorstellen, er hat bereits ein Diplom in den planetaren Grenzen. Hören wir mal weiter rein.
Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir im Lebensmittelbereich einer der wenigen sind oder der zentrale, der es gibt kaum einen Bereich, der so viel Einfluss hat auf die planetaren Grenzen wie der Lebensmittelbereich. Das heißt, erstmal gucken wir alle an. Das heißt, alle neun. Klar, besonders wichtig sind für uns logischerweise Klima, Biodiversität, Wasser und aber auch, weil wir mit den Meeren arbeiten, Eutrophierung. Aber auch Stickoxide, da kommt man schnell hin, dass wir, ich habe schon fast wahrscheinlich 6 aufgezählt, ne? Ja. Und die sind alle überschritten. So, das heißt, eigentlich haben wir mit allen zu tun. Und das ist auch eine Herausforderung, weil wir auch wissenschaftlich noch gar nicht alle richtig operationalisiert messen können. Also wir haben noch gar keine richtigen KPIs dafür. Da sind wir beim Klimawandel, bei den sozusagen Treibhausgasen, vor allem CO2 schon am weitesten. Das ist relativ gut operationalisierbar. Aber bei Biodiversität geht es schon los, dass es bis heute schwer zu messen ist und gerade in Lieferketten schwer zu messen ist. Das heißt, da müssen wir mit Proxys arbeiten, um uns da irgendwie anzunähern. Aber das ist mir, glaube ich, nochmal so auf den Punkt gebracht, einfach super wichtig. Der Lebensmittelbereich ist, wenn wir über planetare Grenzen reden, der wichtigste gesellschaftliche Handlungsbereich, was mir oft politisch fehlt. Wir reden über Energie, über Mobilität, aber eigentlich habe ich das Gefühl, reden wir nicht über das, was wir essen, weder politisch noch gesellschaftlich. Und das sieht man schon in den Sektorzielen der Klimaregierung, als sie es noch gab. In dem Sinne, da hatte Landwirtschaft nicht mal ein Sektorziel. Es ist allein beim Klimawandel 30% kommt aus der Nahrungsmittelindustrie, bei Biodiversität sind es 80, bei Süßwasserverbrauch sind es zwischen 70% und 80%. Das heißt, es ist ein No-Brainer, sich um den Lebensmittelbereich zu kümmern. Und das ist auch überall, wo ich bin, versuche ich das auch in die Köpfe zu bringen, weil das wahnsinnig hoffnungsvoll ist, dass der Lebensmittelbereich einer der wenigen ist, der es schaffen kann, die planetaren Grenzen zu regenerieren. Und das ist das, was du vorhin meintest, woran wir arbeiten mit unserem Versuch, ein regeneratives Unternehmertum aufzubauen.
Lass mal alle an. Und im Schnaufe um Schnacken.
Julius Palm von Follow Food. Und ich würde mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, Follow Food doch einer der Pioniere nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland. Zumindest ziehen sie es sehr stringent durch. Zum Abschluss habe ich euch noch O-Töne mitgebracht einer Podcast-Aufnahme, die noch gar nicht so lange her ist, nämlich mit Professor Dr. Johanna Gollenhofer und meinen lieben Kollegen vom Bam Bock auf Morgen, Jan Pechmann. Beide haben sie sich hingesetzt und mit Fleiß ein Buch geschrieben, das 60% Potenzial mit Marketing die breite Masse für grünen Konsum begeistern. Und das wird sicherlich alle nachhaltigen Marketers und UnternehmerInnen da draußen interessieren. Aber hören wir doch mal direkt rein, das 60% Potenzial. Was ist das eigentlich?
Das 60% Potenzial ist eigentlich so ein neuer Rahmen, um auf den Markt zu schauen. Wir haben ja oftmals davor auf den Markt geschaut und wir haben gesehen, ach, da gibt's einige, die begeistern sich für Nachhaltigkeit, andere, die begeistern sich nicht. Aber das 60% oder die breite Masse, das sind genau die Leute, die begeistern sich theoretisch, also auf einem abstrakteren Level für Nachhaltigkeit oder finden das gut. Aber wenn die in ihr Verhalten schauen, setzen sie es doch noch nicht um. Das heißt, im Einkaufswagen landen doch oftmals wieder konventionelle, nicht so grüne Produkte. Und das ist genau für uns das Potenzial. Weil wir haben einerseits die Leute, die sagen, ich finde Nachhaltigkeit und nachhaltigen Konsum an sich gut, aber ich schaffe es noch nicht wirklich, ihn umzusetzen. Und hier genau in diese Schneise wollen wir rein. Wie wir eben, wie Jan gerade gesagt hat, wie können wir Nachhaltigkeit hier sexy machen, um es den Leuten auch einfach zu machen.
Was darüber hinaus sogar noch wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass viele, die sich im Moment um das Thema der Popularität von Nachhaltigkeitsthemen kümmern, sich eigentlich an den Rändern abarbeiten. Und zwar entweder bei den Öko-Fans ansetzen, die sowieso schon auf Nachhaltigkeit ticken, oder vielleicht bei den Öko-Aversen, das heißt, das ist um die anderen 20% im Extrem, die sagen, für mich kommt das niemals in Frage und diese breite und damit irgendwie auch graue Masse eigentlich gar nicht auf dem Radar haben. Und es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied und der ist tricky. Diese Extreme, die sind eigentlich relativ simpel zu begreifen. Die sind nämlich sehr konsistent. Die Öko-Fans zum Beispiel, die denken grün und die handeln auch grün. Die Öko-Hasser, die denken nicht grün und die handeln auch nicht grün. Relativ simples Spiel. Aber diese breite Masse, diese große, große Mitte, die denken unter Umständen sehr wohl pro grün, handeln dann aber nicht so. Und da müssen wir viel mehr Liebe und, sage ich mal, auch strategische Sorgfaltspflicht reinstecken, um dieses Phänomen zu verstehen. Und wenn wir statt in der kleinen Nische noch ein paar Prozent draufzulangen, lieber in der großen Masse wenige Schritte machen könnten, ist der Hebel ganz enorm.
In großen Hebeln zu denken ist angesichts einer möglichen 2,7 Grad Erderwärmung, auf dem Kurs sind wir nämlich gerade, jetzt nicht wirklich die schlechteste Lösung. Auf die Frage hin, wie sich nachhaltige Angebote denn bei Mehrheiten installieren lassen, kam das Thema raus aus der Ökofalle auf. Was es damit auf sich hat, klärt Johanna.
Wir schlagen sozusagen in unserem Buch so einen Ökofallentest vor. Und eigentlich anhand von 4 Fragen können dort Unternehmen testen, ob sie mit ihren Angeboten in der Ökonische eigentlich hängen. Und die Ökofalle, die haben wir dann aufgebaut anhand von Produkt, Preis, Kommunikation und Distribution. Und die erste Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist mein Produkt einfach nur grün, blau oder ökobraun? Wenn ja, Achtung, ihr könntet in der Ökofalle sein, weil die 3 Farben sind oftmals nur attraktiv für die Ökonische. Zweite Frage bezüglich des Preises. Verlange ich für mein nachhaltiges Produkt mehr als wie für ein konventionelles Produkt? Achtung, wenn das der Fall ist, dann ist das Produkt wahrscheinlich nur für die Ökonische attraktiv und nicht für die breite Masse. Dritte Frage bezüglich Kommunikation. Nutze ich in der Kommunikation Negativbilder oder eine sehr rationale Kommunikation wie lass uns gemeinsam das Klima retten? Auch wieder, wenn ja, attraktiv für die Ökonische, aber wahrscheinlich nicht für die breite Masse, die wir die 60% also nennen. Vierte Frage, wo werden meine nachhaltigen Produkte verkauft? Wenn das nur der Fall ist in selektierten Fachgeschäften, die zum Beispiel schwer erreichbar sind, das passt dann für die Öko-Fans. Das ist gut zu machen für die Ökonische, aber die breite Masse will hier Convenience. Wir brauchen die in den Supermärkten um die Ecke und wir brauchen die auch in Online-Shops.
Zweites Denkmodell, das wir anbieten, von dem wir sagen, damit schaffen wir es eben den Sprung von der Nische in die Masse. Der heißt Reframing. Und da geht es im Prinzip, kurz gesagt, darum, Nachhaltigkeit wirklich in einen neuen kommunikativen Rahmen zu stellen. Die größten Gefallen, die wir Nachhaltigkeit eigentlich in der breiten Masse tun können, ist, sie nicht mehr nachhaltig zu nennen. Don't call it nachhaltig. Wir müssen es schaffen, Nachhaltigkeit auf eine Art und Weise zu transportieren, dass sie auch in der breiten Masse angenommen werden kann. Wenn man sich jetzt Kommunikation mal vorstellt wie ein Fahrrad oder wie ein Tandem in diesem Fall, dann würde man sagen, vorne am Lenker, da sitzt nicht die Nachhaltigkeit. Da sitzen wirkliche, echte Ich-Benefits, die auf der Ich-Ebene dem Mainstream-Konsumenten sagen, was habe ich davon? Und das sind durchaus ganz platte Themen. Die können sein im Bereich Status, die können im Bereich Komfort, Convenience liegen, die können im Bereich Gesundheit liegen, die können im Bereich Sparen liegen. Also das ist das, was die Leute wirklich umtreibt. Und hinten auf dem Fahrrad, auf dem zweiten Sitz, da tritt die Nachhaltigkeit gerne mit. Und das sind dann auch Angebote, dazu kann niemand Nein sagen. Ja, die sind günstig oder sehr vorteilhaft und sogar noch nachhaltig, wunderbar. Aber im Schaufenster der Kommunikation sprechen wir nicht über Nachhaltigkeit explizit, denn das turnt eigentlich ab. Wir machen Primärbenefits, die wirklich was bringen bei Menschen wie dir und mir. Und die Nachhaltigkeit tritt hinten mit. Das ist das zweite Denkmodell, Reframing, relativ ausführlich beschrieben im Buch, auch mit ganz, ganz vielen Praxisbeispielen.
Ja, da ging es aber schnell zu Ende. Praxisbeispielen, so viel Zeit muss sein. Ja, das war Jan Pechmann, der zusammen mit Johanna Gollenhofer, wie gesagt, das Buch, das 60% Potenzial geschrieben hat. Lohnt es sich zu kaufen, würde ich sagen, ist im Campus Verlag erhältlich und in den Shownotes nochmal verlinkt. Das war der zweite Teil unserer Best-of-Show aus den letzten 12 Monaten zum 75. Jubiläum dieser Podcast-Reihe. Im Bereich nachhaltiges Marketing bleiben wir jetzt im Q4 im Herbst des Jahres 2024 auf jeden Fall noch dran und werden einige, wie ich denke, sehr informative Podcast-Episoden dazu haben. Also für alle die, die es noch nicht getan haben, lohnt es sich, diese Podcast-Reihe zu abonnieren. Wir machen normal weiter nächste Woche mit Wissenschaftskommunikation Next Level. Professor Dr. Andreas Fahrt, Extremschwimmer und Chemiker. Das wird super interessant. Euch eine schöne Woche und bis dann. Tschö, tschö.
Auf Wiederhören!